Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2.
Der Mann auf dem Bild muss kein Melancholiker sein. Er könnte im nächsten Moment schon wieder fröhlicher schauen. Dennoch ist in seinem Blick, so scheint mir, das Wesen der Melancholie eingefangen.
Ein Schriftsteller liest Bilder, die Werke der alten Meister, und er meditiert über das Christentum, über Glauben und Theologie. Ungläubiges Staunen heißt eines der großen Bücher von Navid Kermani. Ein kleiner Streifzug an dieser Stelle. Willkommen, sagt Nils Beindker. Die Auseinandersetzung mit der Religion ist ein großes Thema für Navid Kermani, Schriftsteller, Publizist und Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels. Immer wieder beschäftigt er sich damit in seinen Büchern, darunter Gott ist schön über das ästhetische Erleben des Korans und das Buch der von Neil Young Getöteten, in dem nach einer möglichen Verbindung zwischen der Musik des großen, bisweilen lautstarken Gitarristen und dem Sufismus gefragt wird. 2015 erschien Navid Kermanis Buch »Ungläubiges Staunen«, entstanden zu großen Teilen während eines Aufenthaltes in Rom. Ausgehend von der Betrachtung einzelner Werke der alten Meister blickt Navid Kermani auf das Christentum, auf Geschichte, Überlieferung, theologische Fragen. Das große Interesse an der Religion, ebenso das intensive Staunen über die Kunst, führt auch zur Biografie des Schriftstellers, geboren 1967 in Siegen als Kind einer iranischen Familie. In einem Gespräch erzählt Navid Kermani über frühe religiöse Erfahrungen.
Na, ich war eigentlich durch beide, sowohl durch die islamische Erziehung als auch durch das protestantische Umfeld, durch eine Religiosität geprägt, die sehr stark über Lehren und Moral sich vollzog. Auch selbst auf islamischer Seite. Wir lebten ja nicht in einer muslimischen Gemeinschaft, wo man freitags in die Moschee ging und in der Tradition lebte, sondern wir waren ja die einzigen Ausländer weit und breit. Das heißt, sagen wir mal, die Tradition kannte ich aus den Ferien, in den Sommerferien im Iran, aber ich bin nicht wirklich mit ihr aufgewachsen. Und das Christentum, das ich kennenlernte bei meinen Freunden und Schulkameraden, das war ja nun auch ein sehr, sehr spezielles, das einen hohen Gerechtigkeitsanspruch auch vertrat und auch verkörperte, aber eben auch sehr unsinnlich war. Also ich erlebte diese Gottesdienste, zu denen ich ab und zu mal ging, weil ich mitgenommen wurde, weil ich da irgendwie vielleicht bei einem Freund geschlafen habe oder so, als einfach auch langweilig. Es sprach mich ästhetisch nicht an. Das war schon ein starkes Gefühl, dass das irgendwie unsexy ist, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Also ein Jugendlicher empfindet das ja sehr direkt. Und da war zu einem bei den Iran-Besuchen doch eine starke Faszination, auch als Kind schon, von diesen Moscheen, diesen sehr, sehr schönen Moscheen, in denen Kinder spielen durften, in denen man sich ganz anders bewegen durfte, in der Religion nichts Strenges, Abweisendes war, sondern in dem man auch lachen, also das war einfach ein anderes Gefühl für mich. Das war schön. Als ich dann sozusagen mit 19 oder 18 dann nach Köln kam, erlebte ich natürlich das Christentum auf eine ganz andere, neue Weise. War natürlich deshalb auch vielleicht besonders anfällig für diesen Bilderreichtum und die Liturgie und den Gesang und all das, diese Kirchen und den Dom vor allem auch selbst. Da war ich auf eine Weise anfällig vielleicht, wie ich das nicht gewesen wäre, wenn ich Kölner wäre.
Der Schriftsteller, Publizist und Orientalist Navid Kermani. In seinem Buch »Ungläubiges Staunen« zeigt er sich unter anderem als sehr genauer Bildbetrachter. Er hat ein bewundernswertes Gespür für kleinste Details. Das verdeutlicht auch die Betrachtung, die in der Auseinandersetzung mit El Grecos Gemälde »Der Abschied Christi von seiner Mutter« entstanden ist. Navid Kermani hat seinen Text mit dem Wort »Liebe« überschrieben. Es liest Thomas Leubel.
Gesetzt: Du kenntest den Titel des Bildes nicht, erkenntest nicht einmal das Paar, hieltest deshalb auch den Heiligenschein für eine verdeckte Sonne, der in der angedeuteten Form eines Kreuzes Christi Kopf rahmt, sähst nur einen Mann und eine Frau, beide sehr jung und die Frau noch etwas jünger, aber auch der Mann erst Anfang, allenfalls Mitte 20, die Stirnen faltenlos, die Wangen rosig, die Lippen samtweich wie bei Kindern und zugleich sinnlich gewölbt, das Altern lediglich in der Einwölbung unterhalb der Augen angedeutet. Was glaubtest du zu sehen? Obwohl ich in einer Ausstellung El Grecos stand, der so oft Jesus und Maria gemalt und bereits gelesen hatte, dass das Bild den Abschied Christi von seiner Mutter zeigt, glaubte ich, zwei Liebende zu sehen. Oder präziser, zwei, die einander lieben. Und zwar eindeutig nicht wie Mutter und Sohn. Natürlich erzeugt den Eindruck auch ihr Alter, dieser gerade vollzogene Übergang zum Erwachsensein, an dem die Malerei, die klassische Literatur, selbst die Musik, die große Liebe zu Recht ansiedelt, weil wir davor zu wenig über das Erlebte wissen und es danach zu schnell in ein Verhältnis setzen. Aber es ist mehr als das Alter. Die Mater Dolorosa wird schließlich häufig jung und manchmal jünger als Christus gemalt. Bei El Greco fehlt ihr insgesamt das Mütterliche. Nicht richtet sich ihr Blick besorgt oder bekümmert auf den Sohn, sondern mit einem Ausdruck ruhigen Glücks in die Ferne oder ins Nichts. So selbst verloren blickt eine, die sich beim Geliebten geborgen weiß. Und tatsächlich schaut er sie mit Augen an, die zugleich begehren und behüten. Das ist weniger ein Erlöser als einer, der in der Liebe selbst Erlösung fand. Das ist ein Brennen und Bewundern. Ein beinahe schon komisches Schmachten, wie du dir einen Romeo oder Abelard vorstellst, und müsstest dich doch nur erinnern, wie du selbst groß geliebt. Überhaupt könnte das Bild kaum offener seinem eigenen Titel widersprechen, der mehr als nur einen Abschied, nämlich einen Höhepunkt der Passionsgeschichte anzeigt. Folgt man der Bibel, wendet sich Jesus zum letzten Mal Sekunden vor seinem Tod an Maria, als er vom Kreuz herabruft:
Weib, siehe, das ist dein Sohn.
Indes gehört der Abschied von der Mutter in Bethanien zu den Motiven aus Jesu Leben, bei denen die Maler nicht auf biblische Quellen zurückgriffen. Vielmehr geht die Darstellung wohl auf die mittelalterlichen Meditationen über das Leben Christi des Pseudo-Bonaventura zurück, der den Abschied zwischen die Erweckung des Lazarus und den Einzug in Jerusalem vorverlegt. Das erscheint mir als Außenstehendem etwas merkwürdig, weil die gleichen Maler Maria auch in Jerusalem und selbst auf dem Golgatha noch auf ihren Bildern zeigen, vom Anfang bis zum Ende des Kreuzwegs. Sie ist anwesend, wenn er seinen schweren Gang antritt. Sie reicht ihren Schleier zum Bedecken seiner Blöße. Von den anderen Frauen gehalten, steht sie wehklagend unterm Kreuz. Aber auch, wo sich die Maler den Abschied Christi von seiner Mutter in Bethanien vorstellen, der Heimat des Lazarus und also unter Umständen, die äußerlich nicht die Dramatik einer Kreuzigung haben, bleibt die Szene im höchsten Maße schmerzhaft. Die letzten Worte zwischen einer Mutter und ihrem Sohn, der in den sicheren Tod geht, zumal die Popularisierung des Motivs eng mit der aufkommenden Marienmystik zusammenhängt, in welcher der Schmerz der Gottesmutter schon mit der Geburt des Sohnes einsetzt, wie etwa die heilige Brigitta beschreibt.
Als sie ihn in die Windeln wickelte, betrachtete sie in ihrem Herzen, wie sein ganzer Leib mit scharfen Geißeln zerrissen werden sollte, so dass er wie ein Aussätziger anzuschauen sein würde. Und wenn die Jungfrau ihres kleinen Sohnes Hände und Füße leise in die Windeln band, vergegenwärtigte sie sich, wie hart dieselben mit eisernen Nägeln am Kreuze durchbohrt werden sollten.
Folglich wird Maria beim Abschied in gebeugter Haltung, häufig kniend oder bei Dürer vor Schmerz zusammengebrochen gezeigt und versucht Jesus, sie vergeblich zu beruhigen, umfasst ihre Schulter oder hält ihre Hände, spricht tröstend auf sie ein. Wie könnte auch ein Sohn seine Mutter beruhigen, dem ein solches Martyrium bevorsteht? Auf manchen Bildern umarmen Jesus und Maria sich, auf anderen kniet er vor ihr, die ihn segnet, oder sie umklammert ihn, damit er nicht geht. Fast immer sind auch Maria und Martha zu sehen, die Schwestern des Lazarus, und viele Jünger, sie alle weinend, klagend, verzweifelt. Nichts davon bei El Greco, oder sogar das genaue Gegenteil bei ihm. Schon die Farben sind licht und warm, das leuchtende Blau des Himmels, um Jesu Kopf der Heiligenschein, der wie gesagt auch Sonnenlicht sein könnte. Rund um Maria ebenfalls ein Schimmern, das aber mehr wie ein freundliches Wölkchen aussieht, dazu das volle Rot und Moosgrün ihrer Gewänder, das helle Kopftuch, die gesunde Frische ihrer Stirnen, Wangen, Lippen. Zudem sind alle Hinweise vermieden, die auf einen bestimmten Ort, eine bestimmte Station auf dem Kreuzweg deuteten. Nur, dass sich die beiden im Freien verabschieden unter heiterem Himmel, lässt El Greco erkennen. Die Szene könnte allerdings auch im Himmel spielen. Besonders aber sind es die Blicke, derentwegen ich an alles, nur an keine Passion denke. Besonders der Blick der Frau, in dem mehr als nur Liebe liegt, nämlich die Seligkeit ihrer Erfüllung. Hingegen der Mann, und das ist der einzige Anflug des Schreckens auf dem Bild, scheint die Endlichkeit aller Dinge und erst recht des Glücks zu ahnen, ein »Was wäre, wenn« das gerade einen Liebenden überfällt, wenn ihr etwas zustieße, wenn es sie nicht mehr gäbe, wenn ich je wieder ohne sie leben müsste. Avicenna lehrt, so habe ich einmal gelesen, dass die Melancholie auf beiden Funktionen des Gehirns beruht, auf dem Denken und der Einbildungskraft, dass sie aus der Gleichzeitigkeit entsteht, Anwesendes zu verstehen und Abwesendes zu evozieren. Der Melancholiker genießt den Sommer, während und sogar, weil er an den Winter denkt, er sieht die Dinge und zugleich ihre Vergänglichkeit. Der Mann auf dem Bild muss kein Melancholiker sein. Er könnte im nächsten Moment schon wieder fröhlicher schauen. Dennoch ist in seinem Blick, so scheint mir, das Wesen der Melancholie eingefangen. Dauerte sie doch länger als einen Moment, sehr viel länger, bliebe sie auf dem Gesicht haften, würde die Melancholie gerade das zerstören, worum ihr bang ist. Die Melancholie verträgt sich nicht mit der Liebe, weil sie unweigerlich den Eindruck hervorruft, nicht zu leben, sondern das eigene Leben zu beobachten, weshalb Avicenna und überhaupt die mittelalterliche Medizin sie als Krankheit behandelten. Als ein Moment jedoch, als der erwähnte Anflug, steigert die Melancholie noch einmal dein Gefühl, wo du es schon für das Höchste hieltest. Du trittst aus der Gegenwart und bist gleichzeitig in ihr. Ich stelle mir vor, dass es ein Hinweis ist, der dem Mann auf den Lippen lag, als er den Zeigefinger hob. Ein Hinweis, die Dinge für einen Augenblick von außen zu sehen. Aber besser, er spricht ihn nicht aus, damit sie nicht zugleich deren Vergänglichkeit sieht. Und doch hat El Greco das Bild Christi Abschied von seiner Mutter genannt und nicht Liebesidyll oder so. Deutet das Licht um seinen Kopf ein Kreuz an? Ist das Helle um Maria bestimmt keine Wolke? Ist es nicht verwunderlich, dass ausgerechnet von den beiden Menschen, die wie keine anderen geliebt, nirgends die Liebe des Mannes und der Frau überliefert ist? El Greco, so scheint mir, hat sich gewundert, als er ihre Lippen so sinnlich malte, dass sie sich jeden Augenblick zu einem Kuss vereinigen möchten. Er hat zwei Blicke hinzugefügt, die in den Evangelien fehlen und doch jeder erinnern müsste, der je groß geliebt.
Eine besondere und intensive Auseinandersetzung mit der christlichen Religion, ausgehend von der Kunst. Thomas Leubel liest aus Navid Kermanis Buch »Ungläubiges Staunen«. Immer wieder verbindet der Schriftsteller und Orientalist den Blick auf das Christentum mit dem auf die eigenen religiösen Prägungen und Traditionen. So auch in diesem Text, der von Gott erzählt und der sich bezieht auf ein Mosaik aus dem frühen 5. Jahrhundert, zu sehen in Ravenna. Es zeigt den guten Hirten. Thomas Leubel liest Navid Kermani.
Dass Gott keine Gestalt angenommen hat und der Mensch das Göttliche deshalb auch nicht sehen kann, gilt dem Islam eigentlich als unumstößlich. Die Blicke erreichen ihn nicht, heißt es ausdrücklich in Sure 6, Vers 103. Und als Mose Gott in Sure 7, Vers 139 bittet, sich ihm zu zeigen, antwortet Gott:
»Niemals wirst du mich sehen. Doch schau zum Berg hin. Steht er fest an seinem Ort, alsdann sollst du mich sehen.« Als nun sein Herr sich zeigete dem Berge, macht er ihn Trümmern, und zu Boden stürzte Mose, getroffen wie vom Blitze.
Doch ein Hadith gibt es, also eine Aussage des Propheten, die den Anthropomorphismus, den der Islam konsequent abzulehnen scheint, in Reinform enthält. Mohammeds Schilderung eines Traumgesichts.
Ich sah meinen Herrn in der schönsten Gestalt, als einen bartlosen Jüngling mit vollem, lockigem Haar auf dem Thron der Gnade. Seine Füße im Grünen, mit goldenen Sandalen.
Die Rechtsgelehrten konnten mit dem Hadith nie etwas anfangen, verwarfen es als unecht oder ignorierten es einfach. Noch befremdlicher schien es den rationalistischen Schulen der Theologie, Scholastik und Philosophie. Aber selbst der berühmte Muhammad al-Ghazali, der die Mystik mit der Orthodoxie aussöhnte und zugleich dogmatisch entschärfte, wusste sich nicht anders zu helfen, als die Vision des Propheten in eine Allegorie umzudeuten. Umso entschiedener hielten die heterodoxen Sufis daran fest, dass Gott nicht nur schön sei, wie es ein anderes, ebenso berühmtes Hadith sagt, sondern auch als schön erfahren werden und eben konkret eine leibliche Gestalt annehmen könne. Der bartlose Jüngling, der im Mausoleum der Galla Placidia zu Ravenna die Schafe hütet, sitzt zwar nicht auf einem Thron, aber doch auf einem vergoldeten Fels. Und er hat volles, lockiges Haar. Er trägt Sandalen, zwar nicht goldene, aber seine Füße sind im Grünen. Es ist ein anderer Jesus, als wir ihn gewohnt sind zu sehen. Nach den spätantiken Geschmacksidealen, die in frühchristlicher Zeit galten, hatte er ganz sicher die schönste Gestalt. Auf einem anderen Mosaik in der benachbarten Basilika San Vitale sitzt Jesus ebenso jung, bartlos und anziehend auf der Himmelskugel inmitten der Engel. In Ravennas erzbischöflicher Kapelle steht er breitbeinig, mit Tunika und knielangem Rock, wie ein ehrgeiziger Knappe und zertritt die Schlange und den Löwen. In der Basilika Sant'Apollinare Nuovo ist Jesus auf den Mosaiken der Nordwand, die seine Wunder und Gleichnisse zeigen, ebenfalls bartlos, mit weichen androgynen Zügen, die Haare voll und lockig. Hingegen an der Südwand sitzt ein Jesus auf einem echten Thron, den wir eher zu kennen glauben, ein reifer, bärtiger, kräftiger und entschlossener Mann, der schon seiner würdigen Erscheinung nach der Allherrscher ist. Das ist wahrscheinlich einmalig in der Welt. Mit einer einzigen Körperdrehung lässt sich in Ravenna der Übergang von dem schönen Jüngling, der Jesus in vielen frühchristlichen Darstellungen noch war, zum Pantokrator vollziehen. Als Sant'Apollinare Nuovo Anfang des 6. Jahrhunderts erbaut wurde, herrschte in Ravenna ein seltsames Gleichgewicht zwischen orthodoxen und arianischen Christen, die sich andernorts bis aufs Blut bekämpften. Während die Orthodoxen, genau gesagt diejenigen, die zur katholischen Orthodoxie wurden, auf der Gottheit Christi beharrten, bestritten die Arianer, die durch die Dreifaltigkeit den Monotheismus gefährdet sahen, die Wesensgleichheit von Vater und Sohn. Gott habe den Logos in der Zeit geschaffen, nicht vor der Zeit. Durch diesen Ursprung aber unterscheide sich der Logos radikal vom ursprunglosen Gott. Der Sohn sei nicht eins mit dem Vater, sondern dessen Abbild. Christus nicht mehr im wörtlichen Sinne Inkarnation, eher schon Epiphanie. Obwohl ich ziemlich lang gesucht habe, fand ich keine befriedigende Erklärung dafür, wie die unterschiedlichen Christusbilder mit dem Ringen um das trinitarische Dogma zusammenhängen und ob überhaupt. Ich fand nicht einmal bestätigt, dass der schöne Hirte den Arianern zuzuordnen ist, der Allherrscher den Orthodoxen, wie es die Mosaiken von Ravenna nahelegen. Schließlich gehörte die Stadt, wie wohl im Westen gelegen, von der Mitte des 6. bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts zum Oströmischen Reich. Es ist eine komplizierte Geschichte, wahrscheinlich nirgends komplizierter als in Ravenna, wo zwischenzeitlich noch Goten und später die Langobarden herrschten. Aber so viel wird man sagen dürfen, ohne allzu sehr zu vereinfachen, dass die Trinitätslehre trotz der eindeutigen Aussagen der Konzilien von Nicäa 325 und Konstantinopel 381 erst seit dem 6. 7. Jahrhundert unangefochten ist und dass Ravenna eindrücklicher als jeder andere Ort zeigt, wie Jesus Christus von der Erscheinung Gottes endgültig zum Gott wurde.
Ich sah meinen Herrn in der schönsten Gestalt, als einen bartlosen Jüngling mit vollem, lockigem Haar auf dem Thron der Gnade. Seine Füße im Grünen, mit goldenen Sandalen.
ziemlich genau zu der Zeit, als im Westen der Christenheit die Verfechter des dreifaltigen Gottes triumphierten, trat im äußersten Osten ein Prophet auf, der die Trinität rundheraus verwarf. Der Koran bestätigt ja nicht nur allgemein die biblischen Religionen, er steht im Besonderen dem Christentum nahe, nennt Jesus ausdrücklich den Masih, den Christus also, bejaht bis hin zur jungfräulichen Geburt alle Wunder und lobt in geradezu zärtlichen Worten die Frömmigkeit der Christen.
Und du wirst wahrlich finden, dass diejenigen, die sagen, wir sind Christen, den Gläubigen in der Liebe am nächsten sind.
Sure 5, Vers 82. Das waren nicht nur Worte, das waren für die erste Generation der Muslime auch Taten, sonst hätte das Oberhaupt der nestorianischen Kirche nicht 650 staunend einem Amtsbruder geschrieben:
Diese Araber vermeiden es nicht nur, das Christentum zu bekämpfen, sie empfehlen geradezu unsere Religion, ehren unsere Priester und heiligen Männer und beschenken die Klöster und Kirchen mit Gaben.
Aber das eine wiederholt der Koran ein ums andere Mal und seither jede islamische Theologie. Jesus sei nicht Gott. Selbst die Schahada, das muslimische Glaubensbekenntnis, muss man auch als unmittelbare Reaktion auf die Trinität verstehen. Es gibt keinen Gott außer Gott selbst. Hätte es den Islam gegeben, wenn auf dem Konzil, auf dem heftig gestritten wurde, der Arianismus sich durchgesetzt hätte? Oder früher schon im 2. Jahrhundert, wenn das Thomasevangelium, das sich gegen die Trinität wendet, nicht vom Johannesevangelium verdrängt worden wäre? Die Offenbarung des Korans, die sich vielfach auf die Bibel und gerade auf das Neue Testament mitsamt den Apokryphen bezieht, wird die theologischen Debatten innerhalb des Christentums kaum ignoriert haben. Nicht, dass die koranische Christologie identisch mit dem Arianismus wäre, der schließlich an der Vaterschaft Gottes festhielt und den Sohn, wenn nicht zum Gott, dann doch für Gott ähnlich erklärte. Gleichwohl knüpft der Islam Anfang des 7. Jahrhunderts an ein Bild von Jesus an, das im Christentum soeben überdeckt wurde, wie manche Mosaiken in Ravenna. Der Messias ist auch im Koran ein singulärer, ja gottähnlicher Mensch, der einzige unter allen Propheten, der Ruhullah ist, der Geist Gottes. Gottes Gestalt aber kann nur schön sein, genau gesagt die schönste, mögen die Blicke sie auch nicht erreichen oder nur im Traumgesicht desjenigen Propheten, der Jesus nachfolgt. Die Sehnsucht im Islam blieb. Selbst der rationalistische Theologe und Literat Al-Jahiz spürte im 9. Jahrhundert, dass das Christentum mindestens psychologisch im Vorteil sei. Den besonderen, in anderen Religionen unerreichten Eifer, mit dem die Christen Gott anbeteten, führte Jahiz darauf zurück, dass Gott im Christentum leibhaftiger Mensch geworden sei.
Und aus dem gleichen Grund sind diejenigen unter uns Muslimen, die sich Gott in menschlicher Gestalt vorstellen, eifriger in der Gottesanbetung als diejenigen, die diese Ähnlichkeit leugnen.
Zollte der Rationalist, der jeden Anthropomorphismus ablehnte, den Sufis dennoch Respekt.
Habe ich doch manchmal gesehen, wie solch ein Mann vor Verlangen nach Gott aufseufzte, wie er schluchzte, wenn von dem Besuch Gottes, weinte, wenn von dem Schauen Gottes und ohnmächtig wurde, wenn von der Öffnung der Scheidewände die Rede war. Um wie viel größer ist die Sehnsucht dessen, der mit seinem Gott beisammen zu sitzen und mit seinem Schöpfer zu reden hofft.
Kannten diejenigen, die die Echtheit der prophetischen Traumvision vertraten, den jungen, schönen Hirten mit vollem, lockigem Haar, der Jesus im frühesten Christentum war? Die Sufis, die vielfach mit Christen verkehrten, werden die Kirchen nicht nur von außen betrachtet haben. Im Baptisterium der Arianer ist in der Kuppel ein Christus zu sehen, kein Gott, den ich gar nicht zeigen mag, so obszön wirkt er auf mich. Zwischen einem Greis und einem erwachsenen Mann steht ein Jüngling mit langen, lockigen Haaren nackt im Wasser, das blau und weiß gestreift ist. Er ist etwas dicklich, was ihm weiche, weibliche Züge verleiht, lässt ganz unmännlich die Schulter herabhängen, blickt verträumt zur Seite und hat auch den Körper lasziv gedreht, die roten, vollen Lippen beinahe zu einem Kussmund zusammengezogen. Obwohl ihm das Wasser bis an die Hüfte reicht, ist sein Geschlecht deutlich sichtbar, das noch dazu genau die Mitte der Kuppel füllt, der braune Flaum des Heranwachsenden, ein praller, nach vorn geschobener Hoden, das unbeschnittene Schamglied, das bestimmt nicht zufällig in dem weißen Streifen liegt. Das Auge kann gar nicht anders, als zuerst auf die Scham des Erlösers zu blicken, die wie angeleuchtet wirkt. Der Greis links, der den Fluss Jordan verkörpern soll, breitet die Hand aus, als würde er Donnerwetter rufen. Was für eine Anmut! Und vergisst man für einen Augenblick, dass der Mann rechts Johannes ist, dann tauft er nicht Jesus, sondern streichelt dem Jüngling zärtlich das lange, lockige Haar. Die Sufis und besonders Ibn Arabi assoziieren die Epiphanie der göttlichen Schönheit, gleich ob sie sich in einem männlichen oder weiblichen Körper zeigt, mit Jesus. Damit ist Jesus und nur Jesus mehr als ein Prophet oder Gesandter. In ihm ist Gott erschienen wie in einem Spiegel, oder genauer, weil Gott viele Erscheinungen hat und für jeden Menschen eine andere, Jesus steht für die Erscheinung Gottes im Menschen, für alle göttliche Schönheit, die auf Erden sehr wohl sichtbar sei. Die Visio Beatifica ist in der islamischen Mystik der christlichen Weisheit zugeordnet. Hikma Yasaviya. In Ravenna ist zu sehen, dass diese Weisheit bis ins 6., 7. Jahrhundert tatsächlich christlich war.
Navid Kermani, Ungläubiges Staunen über das Christentum. Lesung mit Thomas Leubel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 2015, Regie Antonio Pellegrino. Navid Kermanis Bücher erscheinen in den Verlagen Hansa und C.H. Beck. In ersterem die Romane Im vergangenen Jahr, das Alphabet bis S. Im anderen bei C.H. Beck werden die nicht-fiktionalen Bücher verlegt, so auch 2015 der große Band Ungläubiges Staunen. Unter dem Titel Was jetzt möglich ist, erschien zuletzt eine Sammlung mit politischen Artikeln und Essays von Navid Kermani. Nils Beindker verabschiedet sich. Eine gute Zeit.